Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer besonderen Folge von Der Bas trifft. Normalerweise werden Sie an dieser Stelle von unserem Moderator Christian Herrendorf begrüßt, der am Tag unserer Aufnahme aber im Urlaub ist und sein Vertreter Hans Onkelbach an Corona erkrankt. An dieser Stelle wünschen wir ihm gute Besserung. Bin ich, der Bas, der Junge, ist heute ausnahmsweise allein mit unserem Gast, den ich Ihnen auch direkt vorstellen möchte. Mein heutiger Gast ist Jochen Krahl, Beigeordneter für Mobilität und Umwelt der Stadt Düsseldorf. Er ist 1969 in Düsseldorf-Herd geboren. Herr Krahl hat Raum- und Umweltplanung studiert und sein Studium als Diplom-Ingenieur abgeschlossen. Sein Städtebaureferendariat hat er 1998 bis 2000 bei der Landeshauptstadt Düsseldorf absolviert. Anschließend hat er für verschiedene Städte gearbeitet, unter anderem Witten, Viersen und Ratingen. Und er war Städteplaner bei einem Büro für Städtebau und Architektur. Seit 1. Juli 2021 ist er Beigeordneter für Mobilität der Stadt Düsseldorf und seit 1. August dieses Jahres auch Beigeordneter für Umwelt. Herzlich willkommen, lieber Herr Krahl.
Ja, vielen Dank.
Ich würde gern zunächst allgemein mit Ihnen über die Verkehrswende sprechen. Was ist bei diesem Begriff gemeint und warum brauchen wir eine Verkehrswende?
Also ich spreche lieber von der Mobilitätswende als von der Verkehrswende, weil da schon gedanklich ein anderer Status drin ist. Wenn wir über Mobilität reden, dann reden wir darüber, dass wir den Menschen Möglichkeiten geben wollen, Dinge zu erledigen. Das können sie machen, indem sie Verkehr begehen, das heißt, indem sie irgendwo hinfahren. Das kann aber auch dadurch passieren, dass sie die Möglichkeit haben, diese Dinge von zu Hause zu erledigen, von ihrem Arbeitsplatz aus zu erledigen oder die Angebote vor der Haustür zu haben. Also wenn wir über Mobilitätswende reden, meinen wir zum Beispiel oder können wir das realisieren, indem wir Parks für die Menschen vor die Haustür setzen und sie können dann vor der Tür sich erholen, zusammen mit ihren Nachbarn und sie müssen nicht irgendwo ins Bergische oder ins Niederrheinische fahren, sondern sie haben diese Möglichkeiten vor der Haustür. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch die Umstrukturierung in den Verkehrsarten. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, auf die Klimakrise zu reagieren. Und darauf greifen wir auf drei Tendenzen zurück, die wir haben. Wir haben eine Digitalisierung unseres Lebens, wir haben eine Dekarbonisierung unseres Verkehrs und wir haben eine Urbanisierung unserer Gesellschaft. Und das sind die drei großen Trends.
Wie kann man Menschen davon überzeugen, dass sie ihre Mobilitätsverhalten ändern?
Ja, wie kann man die Menschen davon überzeugen, dass sie ihre Mobilitätsverhalten ändern? Man muss erstmal dieses große Thema nochmal produzieren und da muss man ihnen Angebote schaffen. Wir wollen ja, dass die Menschen mehr Fahrrad fahren. Wir wollen ja, dass die Menschen von 16% Anteil Radverkehr auf 25% Anteil Radverkehr hochgehen. Wir wollen ja, dass die Menschen von 21% ihrer Wege mit dem ÖPNV auf 28% hochgehen. Und dazu müssen wir einfach die Qualität des Angebots verbessern. Wir brauchen gute Radwege, wir brauchen mehr Bus- und Straßenbahnverbindungen, mehr Qualität. Aber wir müssen sie auch begleiten bei dem Umstellungsprozess. Dieser Umstellungsprozess bedeutet ja, dass wir Verhalten, alltägliche Routinen verändern müssen. Und überall, wo wir uns verändern müssen, brechen Ängste auf. Sorgen, dass man bestimmte Prozesse nicht mehr bewältigt kriegt. Und diese Ängste, die müssen wir auffangen. Das heißt, wir dürfen die Leute nicht in etwas reindrücken, sondern wir müssen mit den Leuten gemeinsam den Weg gehen. Wir müssen mit ihnen Experimente machen. Wir müssen mit ihnen ausprobieren, was bedeutet es zum Beispiel, wir machen im nächsten Monat die sogenannte Mobility Challenge. Da kriegen Sie, können Sie sagen, ich verzichte einen Monat lang aufs Auto und die Stadt Düsseldorf wird einem kleinen Gruppen von Teilnehmern, die sich dafür interessieren, sagen, hier, ihr kriegt dafür 400 Euro Mobilitätsbudget, das dürft ihr einsetzen, wie ihr wollt. Ihr könnt euch ein Rheinbahnticket kaufen, ihr könnt auch nach Berlin einen Tag fahren, ihr könnt auch eine Taxifahrt damit bestreiten, ihr könnt auch ein Leihfahrrad mieten. Dieses Mobilitätsbudget, probiert das mal aus. Seht mal, wie weit ihr mit 400 Euro kommt. Und ist das wirklich so eine Einschränkung oder werdet ihr feststellen, das funktioniert ja gut und ich habe auch unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann auch mal abends noch ein bisschen was trinken, weil ich nicht mit dem Auto nachfahren muss. Ich bewege mich mehr. Das heißt, es ist ein Mehr an Lebensqualität. Und das müssen wir den Leuten auch erklären, dass Mobilitätswende heißt gesünderen Verkehr. Wenn ich Rad fahre zum Beispiel, bewege ich mich, werde gesünder.
Bleiben wir beim Radverkehr. Statt vieler kleiner Radwege plant die Stadt nun große Leitrouten. Warum und wann werden wir was davon zu sehen bekommen?
Wir haben sehr lange nach der Maxime gearbeitet. Wir möchten an der Stelle neue Radwege etablieren, wo es am einfachsten ist. Was dazu geführt hat, dass sie mal 500 Meter, einen Kilometer tollen Radweg haben und dann brach das auf und die Leute waren frustriert. Und die Leute steigen erst aufs Rad um, wenn sie wirklich eine Strecke von vorne bis hinten stressfrei fahren können. Und deshalb haben wir gesagt, wir ändern unsere Strategie. wir bauen jetzt durchgängige Achsen und wir bauen jetzt erstes zwei Leitrouten, eine von Nord nach Süd und eine von Ost nach West, 12, 15 Kilometer durch die Stadt, wo man auf breiten, geschützten Radwegen, 2,50 Meter breit, entweder onboard oder mit sogenannten Orca-Schutzelementen, sehr sicher fahren kann, sehr bequem, durchgängig. Und damit wollen wir den Leuten die Chance geben, wirklich komfortabel zu fahren. Das machen wir mit der IPM, unserer Tochter für Projekte, für Bauprojekte, die sehr effizient aufgestellt ist. Das ist
der Herr Labbert, ne?
Das ist der Herr Labbert, genau, der das Schulbauprojekt umgesetzt hat.
Ja.
Und mit denen machen wir das zusammen. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir noch in dieser Legislatur Ergebnisse sehen werden.
Kommen wir mal zum ÖPNV. Wie haben Sie die Zeit des 9-Euro-Tickets wahrgenommen und welche Schlüsse ziehen Sie daraus?
Das 9-Euro-Ticket war ja erstmal der Versuch, auch den ÖPNV-Nutzern eine finanzielle Vergünstigung zu geben. Ich glaube, es war kein Element, um den ÖPNV zu stärken. Ich habe beobachtet, dass im Alltagsverkehr, also insbesondere im Berufsverkehr, nicht viel mehr Verkehr dazugekommen ist als vorher, weil das vorher schon extrem preisgünstig gewesen ist. Also Sie können von Ratingen aus einpendeln, da zahlen so 100 Euro pro Monat. So billig können Sie mit dem Auto, wenn Sie anmelden, Parkplatzsuche, Reparaturen zusammenzählen, gar nicht zu kommen. Also ÖPNV im Abo war schon immer hochpreiswert. Was wir jetzt sehen ist, die Leute nutzen es im Freizeitverkehr, aber das ist auch nicht so ein großer Effekt. Das heißt, die Schlussfolgerung daraus ist, der Tarif ist nicht ausschlaggebend. Wir müssen im Angebot arbeiten, wir müssen das Angebot verbessern.
Wenn man zum Flughafen fährt, sieht man, dass dort eine neue Bahnstrecke entsteht. Was wird da gebaut und wann soll es fertig sein?
Ja, wir bauen die Verbindung zwischen Messe und dem Flughafen. Das ist die sogenannte U81 erster Bauabschnitt. Das ist ein sehr spektakulärer Bau, der am Nordstein in 4 Etagen über die ganzen Verkehrskreuze hinweg. Das sieht schon sehr beeindruckend aus. Ich weiß, die Anwohner hätten es lieber als Tunnel gehabt, aber ich glaube, wir haben doch ein deutliches Geld gespart in der Variante und es dann doch noch gut eingefügt. Und diese Strecke verbindet erstmal die Messe mit dem Flughafen. Dahinter steckt tatsächlich das große Projekt U81 von Neuss bis zum Flughafen Bahnhof und vielleicht dann auch noch weiter bis nach Ratingen. Und wir wollen damit eine Tangente schaffen, um den innerstädtischen Teil des überlasteten ÖPNV-Netzes zu entlasten.
Okay, kommen wir zum Thema Parken. Wenn man über Autos spricht, geht es im Moment in Düsseldorf vor allem ums Parken. Warum ist das so ein zentrales Thema in der Diskussion? Viele Zonen, in denen nicht geparkt werden darf, sind schlecht beschildert. Viele Besucher kennen diese Schilder gar nicht oder sind das Deutsche nicht mächtig, um sie zu lesen. Es müsste besser beschildert werden, auch müsste Google Maps entsprechend von der Stadt instruiert werden, bestimmte Zonen nicht als Durchfahrt oder Parkmöglichkeit zu beschreiben. Haben wir denn zu wenig Parkplätze in der Stadt?
Ich schaue mal als erstes ins letzte Jahr. Im letzten Jahr sind 3.000 Fahrzeuge mehr angemeldet gewesen als in den Vorjahren. Und das ist ein Prozess, der schon seit Jahren so läuft. Das heißt, wir haben eine Verschärfung der Parkraumnachfrage, die erstmal durch Neuanmeldung von Fahrzeugen getrieben wird. Wir haben auch eine kleine Rücknahme von Stellplätzen, die wir brauchen, um eine attraktive, lebenswerte Innenstadt zu machen. Eine Innenstadt, wo die Leute sagen, ich fahre nach Düsseldorf, weil die so toll ist. Weil man die so schöne Plätze, so schöne Alleen, so schöne Parks hat. Und nehmen Stellplätze zurück an einigen Stellen, wenn wir mal einen Radweg bauen. Weil wir diesen durchgängigen Radweg brauchen, damit, ich habe es eben erklärt, damit die Leute auch das Fahrrad annehmen. Das ist aber im Vergleich zu der Zunahme der Autos eigentlich der geringere Anteil. Und die Leute spüren das natürlich in ihren Quartieren. Und wir müssen das sortieren. Ich glaube, in der Innenstadt werden sie immer einen Parkplatz finden. Wir haben ohne Ende Parkhäuser, die alle leer stehen. Und seit Corona, seitdem viele auch Homeoffice machen, stehen die noch leerer. In der Innenstadt stehen die Leute nur noch oberirdisch, weil sie keine Lust haben, eine Parkgarage zu zahlen oder weil sie meinen, da können sie billiger parken. Wir haben da wirklich Möglichkeiten, auch nochmal die Stadt zu verbessern. Dann haben wir den gründerzeitlichen Gürtel. Da ist es teilweise existenziell. Da gibt es Menschen, die da wohnen und die vielleicht in Köln arbeiten oder Wuppertal arbeiten und eine Beziehung haben, die man nicht mit dem ÖPNV machen kann. Diese Leute sind natürlich dann, wenn in ihrem Umfeld mal eine größere Anzahl von Stellplätzen weggenommen werden, wirklich elementar betroffen. Und um diese Leute müssen wir uns auch kümmern und um diese Leute werden wir uns auch kümmern und da werden wir auch einen Quartiersparken einrichten. Aber ich weiß, dass auch in diesen Quartieren ein Drittel der Fahrzeuge am Tag nicht bewegt wird. Und ich sag mal, der das Fahrzeug nicht täglich nutzt, der wird es im Regelfall auch nicht zwingend benutzen. Und ich würde mich freuen, wenn wir es schaffen, diesen Menschen Mobilitätsangebote zu machen, wo die sagen, ja, dann kann ich auch auf das Parken verzichten. Das hilft den Fahrradfahrern und das hilft den 2/3 von Leuten, die tatsächlich den Wagen auch benötigen.
Die, sagst du, über den Wagen nicht bewegen, sind das die Zweitautos?
Das sind die Zweitautos oder das sind Leute, die den Wagen benutzen, um ihre Eltern am Wochenende zu besuchen oder den Wagen nur haben für Ferien. Das haben wir, glaube ich, in innerstädtischen Quartieren nicht so. Das haben wir dann in Wittlar, Kaiserswerth, okay, wo wir das Zweit- und das Drittauto kennen. Okay. Aber in der Innenstadt, glaube ich, ist das meistens ein Erstauto.
Gehen wir mal rüber zu den verkehrsberuhigten Innenstationen. In Holland und Italien und einigen anderen europäischen Ländern wurden in den Innenstädten Sperrzonen für ortsfremde PKWs installiert. Dies geschieht durch Spoileranlagen wie in Holland oder durch Videoüberwachung wie Italien. Wäre das auch eine Lösung für Düsseldorf?
Also ich denke, das ist ja etwas, was wir zum Beispiel am Mannesmann-Ufer schon realisiert haben. Das ist etwas, was wir auch in anderen Teilen der Altstadt Stück für Stück auch sukzessive umsetzen. Ich denke, in der Mühlenstraße haben wir zuletzt drüber gesprochen, die wirklich verkehrsfrei zu halten. Ob wir das so ganz großflächig machen wie in den anderen Kommunen, da müssen wir mal drüber reden. Aber ich denke, dass wir schon gucken sollten, dass wir nur den notwendigen Verkehr in die Stadt holen. Und dann, aber auch wenn man nach Amsterdam fährt, sieht man, dann werden die zielgerichtet auch in Parkhäuser, wenn überhaupt in der Innenstadt geführt. Wir müssen das sehr genau strukturieren. Und dann ist die Zielrichtung richtig.
Das Problem ist ja der immense Pkw-Freizeitverkehr, gerade an den Wochenenden und abends in der Innenstadt. Die Besucher könnten doch auch die zahlreichen P&R-Plätze und Parkhäuser nutzen und zum Beispiel mit einem Shuttlebus oder dem ÖPNV in die Innenstadt transportiert werden. Die Anwohner können mit dem QR-Code beim Poller-System ohne weiteres durch Scannen ihrer Kennzeichen beim Videokamerasystem zu ihren Häusern gelangen. Es ist schwierig, die Autofahrer dazu bewegen, ihren Wagen auf den P&R-Plätzen stehen, abzustellen und dann mit dem Shuttle reinzufahren.
Das ist richtig.
Ja.
Da müssen wir auch vielleicht mal über Tarife nachdenken. Vielleicht müssen wir auch nochmal den Kurzzeitparktarif erhöhen, damit wir da auch deutlich machen, es ist auch finanziell attraktiv, vor der Stadt zu parken und dann in die Stadt reinzufahren. Wir haben ein sehr erfolgreiches Modellprojekt gemacht mit dem Provinzialparkhaus während des Japantages. Das haben wir geöffnet und haben gesagt, von dort aus gibt es ja auch direkt Stadtbahnzugang bis an den Rhein durch den U-Bahn-Tunnel am Hauptbahnhof. Und da haben viele Leute das angenommen. Ich glaube, die Menschen würden das auch akzeptieren und annehmen, wenn wir erstens die Angebote gut präsentieren, mit guten Tarifen ausstatten und gleichzeitig aber auch sagen, und wenn du unbedingt in die Innenstadt willst, dann fahr bitte nur in die Parkhäuser und park nicht weiter oberirdisch.
Sie sind ja auch nun auch für die Umwelt zuständig, deshalb möchte ich gerne mit Ihnen über den Klimaschutz sprechen. Düsseldorf hat 60 Millionen Euro pro Jahr im Haushalt stehen, die für den Klimaschutz reserviert sind. Was wird mit diesem Geld gemacht?
Wir haben uns vorgenommen, bis 2035 klimaneutral zu sein. Das ist ein sehr ehrgeiziges Ziel und das ist ein Ziel, was nur die Stadtgesellschaft erreichen kann und die Stadtverwaltung alleine nicht. Wir brauchen alle, die daran mitarbeiten. Das bedeutet, dass wir 70% CO2 einsparen müssen. Dieser extra Klimatopf dient jetzt dazu, bestimmte Projekte voranzuschieben. Wir nennen das Energiewende, das heißt den Wechsel der Energieträger von fossilen Energieträgern hin zu regenerativen Energieträgern. Wir nennen das Wärmewende, weil wir sagen, wir müssen das Beheizen der Häuser ändern. Wir machen noch sehr viel mit Gas, was sehr lange als innovativ galt, was aber auch letztendlich ein fossiler Energieträger ist. Und wir sehen mit Fernwärme, die extrem effizient ist, und mit Wärmepumpen, die auf elektrischen Strom zurückgreifen und damit letztendlich auch auf regenerative Energie gesteuert werden können, die Chance dann noch besser aufzustellen. Wir wollen Fernwärmenetz ausbauen, wir wollen die Solarenergie erweitern. Wir haben zum Beispiel vorgenommen, dass auf allen 1800 Gebäuden der Stadt Düsseldorf Solarenergie eines Tages errichtet wird. Da würden wir es schaffen, 70% des Energiebedarfs der Stadt über Solarenergie wieder zu gewinnen. Das heißt, wir haben einen sehr breiten Plan und dazu noch viel im Bereich Mobilität. Aber da haben wir, glaube ich, eben schon gesprochen drüber, was da so, haben wir ein paar Schlaglichter gesetzt, was wir da vorhaben.
Was können wir als Bürgerinnen und Bürger denn für den Klimaschutz tun oder mehr tun?
Ich glaube, wir können viele kleine Dinge tun. Wir können immer unser Verhalten hinterfragen und schauen, können wir sparen beim, Habeck spricht immer vom Duschen, es gibt auch das Beleuchten, es gibt auch die Möglichkeit, die eigenen Häuser zu sanieren und wenn man ein eigenes Haus hat und dort dann nochmal was für eine bessere Wärmeisolierung zu tun. Man kann sogar, wenn man sehr, sehr weit denkt, auch sagen, ich wechsle meine Essensgewohnheiten. Veganes Essen ist wesentlich klimaneutraler als so ein fleischhaltiges Essen. Wobei ich finde, die Leute sollen auch ihren Spaß beim Essen behalten. Also da muss jeder auch gucken, was er macht. Ein Punkt ist mir wichtig. Wir dürfen die Verantwortung für diese Energiewende nicht allein auf den Bürger übertragen. Politik, Stadtverwaltung und alle müssen die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen, damit die Menschen sich anhand den Rahmenbedingungen orientieren und automatisch schon klimagerecht handeln. Wenn man allein als Mensch sagt, ich gehe jetzt rein und möchte klimagerecht einkaufen und der Supermarkt bietet aber das Angebot nicht an, dann verkämpfen sie sich. Also wir brauchen ein gesamtgesellschaftliches Projekt, wo der Bürger mitwirkt. Wir dürfen nicht die Verantwortung allein auf ihn abladen.
Aber das Bewusstsein zur Klimawende ist ja schon bei allen Bürgerinnen und Bürgern wieder sehr viel größer als vor 10 Jahren.
Ja, ich glaube, das ist allen spürbar. Wir haben diese Sommer gesehen in den letzten Jahren mit den trockenen Grünanlagen, mit den vertrockneten Parks, mit den gelben Wiesen. Wir haben gesehen, wie die Wälder im Prinzip angegriffen gewesen sind. Wir sehen Bäume in den Wäldern, einfach die großen alten Bäume, die verschwinden, die einfach nicht mehr genug Wasser gezogen kriegen, die nicht in ihrer Lebenszeit dann also einfach auch eingesammelt werden. Und ich glaube, da viele haben in der Zeit kapiert, das wird reell und das erreicht uns auch in unserer Lebenszeit. Und damit sind nicht nur die 20-Jährigen, sondern auch die 60- und 70-Jährigen gemeint.
Gehen wir nochmal zu den Parks, die wir eben angesprochen haben. Bei verschiedenen Bauprojekten hört man immer wieder, dass eventuell Parks davon betroffen sind. Zum Beispiel bei der neuen Oper und dem Hofgarten. Werden unsere Grünanlagen genügend respektiert und werden sie auch genügend sauber gehalten?
Also ich denke, unsere Grünanlagen werden sehr, sehr, sehr wertgeschätzt. Und glaube, dass das sowohl die Stadtgesellschaft betrifft, die wirklich akribisch darauf achtet, dass keiner Grünanlage zu nahe getreten wird. Aber das betrifft auch uns als Verwaltung. Wir werden beim Operprojekt sehr genau hinschauen, welche Auswirkungen hätte ein Operneubau an dieser Stelle. Wir wissen, dass wir dort einen denkmalgeschützten Teil des Hofgartens haben. Für mich eigentlich der wichtigste Teil des Hofgartens. Das ist der Übergang zur Kö.
Sie wissen, wer den gerettet hat damals.
Ja, ich weiß, wer den gerettet hat. Das ist mir schon klar. Und in dieser Tradition können Sie gerne auch sagen, sehe ich mich. Und wir werden da mit sehr viel Augenmaß hinschauen. Und ich glaube auch, dass wir einen Irrtum nicht verfallen dürfen. Und ich glaube auch nicht, dass der passieren wird, dass wir so der Haltung sind, so ein Kulturgebäude ist eigentlich kein Gebäude, sondern das ist quasi so dasselbe wie Grün. Manchmal habe ich das Gefühl, gibt es so einen Mechanismus, aber in den werden wir nicht verfallen.
Es ist ja auch so, dass erstmal, glaube ich, der Inhalt jetzt noch geprüft wird und dann erst der Standort und dann erst praktisch eine Ausschreibung erfolgen soll, wo überhaupt so etwas hinpassen kann.
Ja, wir prüfen ja 2 Alternativen, genau, und das prüfen wir ja wirklich in der städtebaulichen wettbewerblichen Untersuchung. Und erst darauf, aufbauend, wenn wir das wissen, wie die Standorte funktionieren, wird ja dann ein Standort für Entscheidung getroffen werden. Und wir werden da auch die Landschaftsarchitekten mit ins Boot holen, die dann auch das Projekt mit beurteilen. Das werden nicht nur Städtebauer sein, sondern werden auch Landschaftsarchitekten dabei sein.
Wie kann man den Wert der Parks allen Beteiligten noch deutlicher machen? Viele nehmen das ja so als selbstverständlich hin.
Ich glaube, der Wert der Parks ist allen vertraut. Da mache ich mir eigentlich relativ wenig Sorgen. Ich weiß nicht, ob die Menschen wissen, in welcher Strukturkrise diese Parks sind. Wir haben ja nach ELA die Aufgabe gehabt, sehr viel neue Bäume zu pflanzen. Und wir haben das in wertvollen Parkanlagen gehabt. Und wir standen dann vor der Frage, welche Bäume setzen wir dahin? Und Frau Törkel mit ihrem Team hat das sehr schön durchgearbeitet. Und die haben dann zum Beispiel gesagt, wir können leider nicht mehr die Originalbäume an jeder Stelle pflanzen. Wir müssen überlegen, welcher Baum kann in 100 Jahren an dieser Stelle auch bei ungünstigen oder bei günstigen klimatischen Entwicklungen noch existieren. Und wir haben deshalb teilweise die Baumarten ausgetauscht. Ja. Wir müssen über Bewässerung der Anlagen reden. Wir müssen darüber reden, wie wir die Regenfälle vom Winter gespeichert bekommen, damit die Sommerzeit sie auch versorgt. Also diese Bedrohtheit und die Sensibilität für diesen Prozess der Parks. Und das, glaube ich, weiß ich noch nicht, ob es wirklich abschließend bei allen angekommen ist. Und eigentlich retten wir die Parks morgens früh, wenn wir darüber entscheiden, wie lange wir warm duschen, wie stark wir die Heizung aufdrehen und ob wir mit dem Auto oder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren.
Wer ist denn eigentlich für die Reinigung, also nicht jetzt die Pflege des Rasens oder der Bäume, sondern für die Reinigung der Parks eigentlich verantwortlich? Das Gartenamt oder die Avista?
Das Gartenamt beauftragt die Avista.
Okay.
Das ist der Mechanismus. Das heißt, beide sind im Prinzip für die Reinigung der Parks zuständig. Da haben wir auch noch Verbesserungspotenzial. Ich finde, was sehr gut gelaufen ist, ist, wie wir mit dem Thema Müll zurechtgekommen sind. Wir gehen ja jetzt im Sommer rein und stellen diese zusätzlichen Mülltonnen auf, was schon dazu geführt hat, dass die Menschen jetzt auch wirklich wieder ein Angebot haben, ihren Müll wegzuschmeißen. Das war ja eigentlich sehr schön zu sehen. Da stand da ein Mülleimer und dann waren denn diese ganzen Müllsäcke drumherum. Die Leute wollten was wegschmeißen und hatten kein Angebot. waren, also die Leute, Menschen waren verantwortungsvoll und hatten kein Angebot. Das haben wir jetzt mit diesem Angebot dieser neuen Mülltonnen, denke ich, gut aufgefangen. Trotz allem, es gibt immer wieder Situationen, wo man auch abends durch oder morgens durch den Park fährt und sieht, das ist jetzt wirklich in keinem guten Zustand. Dafür hat ja auch Oberbürgermeister Keller veranlasst, dass wir besondere Reinigungstrupps haben, die sich gerade mit diesen Brennpunkten beschäftigen. Also wir haben das auf allen Ebenen, das Thema Stadtsauberkeit, verstärkt. Wir machen Werbekampagnen, wir haben das Personal erhöht, wir haben Mülldetektive engagiert, die auch mal ausfindig machen, wer, das ist da nicht so sehr ein Park, sondern an anderen Stellen, wer hinterlässt dann an bestimmten Stellen den Müll. Und wir werden jetzt im Rahmen der Neuausschreibung der Leistung der Abfallwirtschaft auch nochmal gucken, dass wir noch eine innovative und wirklich attraktive Abfallwirtschaft kriegen, die da auch diese Reinigungsaspekte noch besser erledigt.
Ja, damit sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich danke ganz herzlich unserem Gast Jochen Krahl, unserem Produzenten Thorsten Runte vom Podcaststudio.nrw, dem Interpreten des Jongesliedes Mayo Velvo, und alle Folgen unseres Podcasts und mehr Infos zu unserem Verein findet ihr auf www.düsseldorfjonges.de und auf unserer Facebook-Seite. Und jetzt Mats ab für das Jongeslied.
Nirgends ob die schöne Welt mich das Leben so gefällt, als wo ich mein Heimat fand, als ne Düsseldorfer Jung, als wo ich mein Heimat fand, als ne Düsseldorfer Jung. Strahlt jolne Sonne schien über unsere schöne Ring, wo ich froh mi Lätsche song, als ne Düsseldorfer Jung. Wo ich froh mi Lätsche song, als ne Düsseldorfer Jung. Dat Lätsche war so nett, wat min Mam gesungen hätt, wenn ich ab ihr Schuss gesprung, als ne Düsseldorfer Jung. Wenn ich ab ihr Schuss gesprung, als ne Düsseldorfer Jung.
Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.